Jesus, du bist heute hier, du bist in diesem Raum, du bist reingelaufen heute, während diesem Worship. Wir haben dir die Tore aufgemacht unseres Herzens und ich bitte dich, wo sie gerade noch zu sind, dann öffne sie und mach uns ready für das, was du für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Jesus, triff ins Herz, begegne Menschen heute, die vielleicht noch gar nichts von dir gehört haben, die das erste Mal da sind, begegne Leuten, die hier lange sind, vielleicht gerade niedergebückt sind und sagen, hey, ja, diese neue Haltung, die bräuchte ich mal. Herr, ermutige uns heute mit irgendwas ganz Besonderes für jeden Einzelnen. Amen. Schauen wir mal, ob mir das gelingt, euch da mit Gottes Hilfe zu begeistern. Ich habe reingelesen, wir sind in Epheser 6, Vers 10. Und ich fange mal mit diesem ersten Vers an, da steht, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus sagt hier, schließlich, also so jetzt zum Schluss, so jetzt nochmal so, ich ziehe das Fazit. Das ist so das, was du in deiner Schulpräsentation oder bei deinem Pitch so am Ende nochmal sagst, das ist wirklich wichtig. So, jetzt bitte aufgepasst, schließlich. Und dann sagt er, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich habe das gelesen und war so, ja, stimmt, aber irgendwie Mathematiker-Antwort. So, komplett richtig und keiner kann was mit anfangen. Und ich war dann so, ja, werdet stark in der Kraft seiner Stärke, ist auch irgendwie doppelt gemoppelt. So, und in so einem Moment gucke ich dann immer ganz gern mal, was steht denn da für ein griechisches Wort dahinter und was bedeutet es denn? Ich langweile euch jetzt nicht mit Griechisch, sondern mit dem Ergebnis. Das ist cool. Dieses Wort werdet stark, da fängt es schon an eigentlich. Das geht nämlich los, was das steht hier in einem Imperativ, aber auch in einem Passiv. So, für die, die für Deutsch in der Schule schon lange her ist, Imperativ, also quasi so eine Befehlsform. So, und das, was das im Griechischen hier ausdrückt, ist, hey, kontinuierlich soll man dranbleiben, da was zu tun. Und gleichzeitig passiv, also etwas muss eigentlich an mir passieren, mir passiert etwas. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich soll was tun, aber gleichzeitig soll es an mir passieren, ich krieg's gar nicht aus meiner Kraft hin. Wir halten es mal fest, wir gucken dann wieder drauf. So, und dann kommt am Ende ja im Herrn, und zwar in der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Stärke. Lieber Paulus, kannst du mir mal erklären, du brauchst hier nicht Macht mit Stärke erklären. Das ist genauso, wenn jemand sagt, wir machen hier Worship, das ist Lobpreis. Das funktioniert auch nicht, so kann man das nicht erklären. Und dann war ich so, hey, was steht da? Und ich habe nachgeschaut im Griechischen und auch da kommt wieder das Ergebnis. Ich habe geguckt, welche Wörter stehen da und wo stehen die noch? Und ich bin auf Epheser 1 gestoßen. Epheser 1, Vers 18 und 19. Paulus betet da ganz am Anfang von diesem Brief für die Epheser. Und ich nehme euch damit rein. Er schreibt dann, er, also der Herr Jesus, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Da stehen diese Worte wieder. Diese Macht seiner Stärke sind genau die gleichen griechischen Wörter und was Paulus macht, und deswegen mich hat es so begeistert. Also, wie brillant literarisch die Bibel unterwegs ist hier. Paulus macht hier im Schluss einen Rückbezug auf den Anfang, wo er schon mal erklärt hat, was abgeht. Wie krass ist es bitte? Ich finde es so brillant und das finden wir immer wieder. Und hier wird es dann erklärt, was da steht. Hier sagt dann, also Paulus macht den Rückbezug, sagt, okay, schließlich, jetzt am Ende, ich weise euch nochmal auf den Anfang hin. Da sagt er, schau mal, diese Kraft, diese Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Begreift ihr, um welche Macht und Stärke es hier geht? Wenn man das begreift, dann zwingt einen das eigentlich auf die Knie. Es geht hier um die Macht und Stärke, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das größte Wunder aller Zeiten. Diese Macht, diese Stärke, in der sollen wir stark werden, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die neues Leben gibt, die dir vielleicht eine neue Haltung gibt, das kann das sein. Und was das am Ende heißt, ist ja, wenn wir in dieser Kraft stärker werden sollen, dieses neue Leben annehmen sollen und in dem leben sollen, dann heißt es, wir sollen Jesus ähnlicher werden, wir sollen darin wachsen. Und jetzt wird auch deutlich, warum Paulus sagt, werdet stark im Imperativ passiv. Weil vorher im Anfang betet er dafür, dass Gott es an den Gläubigen tut. Das heißt, ich weiß, diese Kraft, die kann ich nicht mir selber holen, die kommt nicht aus mir. Aber ich kann Gott bitten und ich kann für euch beten, dass Gott mir und euch diese Kraft gibt, diese Auferstehungskraft, die am Ende wirklich neues Leben schenkt. Und das können wir machen. Und gleichzeitig sind wir in dieser Abhängigkeit zu Gott, dass er es an uns wirkt. Und wie krass ist das? Und es geht weiter. Bevor wir jetzt gleich wieder in Epheser 6 gehen, müssen wir hier nochmal kurz weiterlesen, weil dann steht da nämlich in ich lese mal den 20er noch mit, damit man den Zusammenhang hat. Da steht, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und jetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Diese Kraft, diese Auferstehungskraft hat Jesus wieder über alles erhöht. Ihm ist alles untertan, er thront über allen, über den himmlischen Mächten und Gewalten, über der Zeit, über allem. Er ist der, der über allem steht, zu dem alles hinzielt, von dem alles angefangen hat, der alles erhält und der alles vollenden wird. Und jetzt ist hier das Spannende, warum ich das gelesen habe. Wenn wir nämlich in Epheser 6 jetzt wieder reingucken, geht es dann weiter in Vers 11. Nachdem werdet stark, in der Macht seiner Stärke so, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das, was hier Paulus am Ende wieder schreibt, dieses Macht und Gewalten, ist wieder genau das Gleiche, die gleichen Wörter, die am Anfang erklärt. Und was heißt es? Am Anfang sehen wir, Jesus thront da drüber. Das heißt, der Sieg ist schon da. Jesus hat schon gewonnen, er steht schon drüber. Da gibt es nichts mehr zu rütteln an dem Sieg von Jesus Christus. Er hat schon gewonnen, weil diese Auferstehungskraft das wirksam hat werden lassen. Ist dir das bewusst? Der Sieg ist da. Okay, ich glaube, es ist uns nicht bewusst. Vielleicht auch deswegen, weil das, was Paulus hier beschreibt, schon auch real ist. Dieser Kampf. Weil Paulus, auf der einen Seite wird deutlich gemacht in der Bibel, der Sieg ist da. Auf der anderen Seite schreibt Paulus immer von einem schon jetzt und noch nicht. Wir alle kennen es trotzdem, diese Listen des Teufels. Also jetzt nicht eine Liste, wo was, sondern so eine List, eine Täuschung, eine Tücke, ja, des Teufels. Wo wir versucht werden. Wir kennen es in unserem Alltag, wo wir dahin versucht werden, nicht so zu leben, wie Jesus es vorlebt. Diese Täuschungen. Und warum sind die noch da, obwohl Jesus den Sieg hat? Weil wir noch in einer gefallenen Welt leben. Es ist noch nicht die Ewigkeit dann nach dem Gericht da. Also die Ewigkeit hat schon angebrochen mit uns, weil der Sieg ist schon da. Und gleichzeitig leben wir noch auf dieser Welt und Jesus wird es erst noch vollenden. Und deswegen gibt es noch diesen geistlichen Kampf, der aber eigentlich schon errungen ist. Das heißt, wir müssen nicht mehr siegen. Jesus hat schon gesiegt. Und dennoch aufpassen, sagt Paulus, hey, zieh diese Waffenrüstung an. Und ich habe mir überlegt, was ist denn jetzt, also klar, jetzt kann ich sagen, Täuschung und Listen des Teufels und jeder kann sich so ein bisschen was drunter vorstellen, aber manchmal muss man sich überlegen, was will denn der Feind eigentlich wirklich angreifen? Was sind denn die zentralen Punkte? Weil das kann dann bei jedem wieder ein bisschen anders aussehen. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und es gibt für mich viele Indizien, um was es da konkret geht, auch durch den Brief, also in der Offenbarung, wo auch an die Epheser geschrieben wird. Und für mich war aber das auch nochmal sehr deutlich. Am Ende spricht Paulus hier einen Segen aus in Epheser 6, Vers 23 und 24. Und er sagt dann nämlich, er wünscht den Leuten Friede, den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Paulus wünscht den Christen, er segnet sie mit Frieden, mit Glaube und mit Liebe. Und ich glaube, dass das auch das Sachen sind, die der Teufel angreifen möchte. Diese drei Dinge. Und das Verrückte ist ja, der Teufel sagt dann nicht einfach, ich will Krieg. Der Teufel sagt nicht einfach, ich will kompletten Unglaube. Der Teufel sagt auch nicht einfach, ich will keine Liebe. Der Teufel ist ein Durcheinanderbringer, der ist sehr schlau, der ist sehr listig. Und wir leben das in unserer Zeit, in unserer Kultur ganz massiv. Diese drei Worte begegnen uns in unserer Kultur. Alles schreit nach Frieden. Alles schreit nach Ruhe. Alles schreit nach komm runter, Self-Care, kümmere dich um dich. Und was sehen wir aber, was wird aus diesem Ganzen? Wir erleben Kriege in der Welt, die nicht weniger werden. Wir erleben Hektik in unserem Leben. Wir versuchen es zu umgehen mit Netflix, mit Social Media. Vielleicht übertünchen wir das mit Drogen oder mit Alkohol, ich weiß nicht. Aber am Ende des Tages kommt doch nur mehr Stress. Der Frieden, den die Welt hier zu bieten hat, führt nicht zu Frieden. Es gaukelt uns Frieden vor. Und der Friede Gottes ist ein anderer. Der Friede Gottes heißt Ruhe in mir, in Jesus. Weil ich habe schon gesiegt. Komm in mir zur Ruhe. Und ich habe dir dafür einen Tag geschenkt, den Sabbat. Wie geht's dir damit? Suchst du den Frieden der Welt? Oder nimmst du den Frieden Gottes und nimmst dafür bewusst diesen Ruhetag? Jetzt ist ein Beispiel, ne? Also es ist ein bisschen plakativ, das ist zu einfach, aber Gott hat einen anderen Frieden für uns, wo wir sagen können, hey, du bist der Versorger, nicht ich muss mich um alles kümmern. Du bist der, der Ruhe stiftet, nicht ich kämpfe um Übertünchung und Täuschung durch Netflix gucken und dann ist mein Stress weggeschoben. Das alles, alles Stress-Lexing. Am Ende kommt der Stress beim Relaxen wieder zurück. Gucken wir uns Glaube an. Die Welt erzählt uns ganz viel von Glaube. Kennt ihr das auf Social Media? Glaub an dich selbst. Hör auf dein Herz. Woohoo! Das doch, hey, das ist da. So diese Gen Z-Herzen, die hüpfen gerade so. Ich sehe es schon. Die das jetzt im Stream vielleicht in irgendeinem Reel sehen, ich weiß es nicht. Da hüpfen die Herzen, oh, glaub an dich. Yeah, Selbstverwirklichung, komm, hey, sei du selbst. Du bist gut, so wie du bist. Glaube spielt da schon eine große Rolle. Aber das, was wir erleben, ist eine Gesellschaft, die Minderwert erlebt. Eine Gesellschaft, die immer mehr zu Therapeuten muss, weil sie nicht klarkommen mit sich selbst. Eine Gesellschaft, die sich fragt, was ist der Platz in dieser Welt für mich? Weil ich müsste ja in mir finden. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, du wirst es nicht in dir finden. Glaube an dich selbst bringt dir nichts, weil wir sind eine gefallene Schöpfung. Die Bibel sagt, hey, glaub an Gott. Das ist echter Glaube. Und dieser Glaube an Gott heißt, ich vertraue dir, dass du weißt, was gut für mich ist. Ich höre auf dich. Ich glaube an Jesus, der für mich gestorben ist und auferstanden ist. Und darin gibt es echten guten Glauben. Darin gibt es Wert, weil da muss der Wert nicht aus mir kommen, sondern Gott spricht ihn mir zu und sagt, du bist mein geliebtes Kind, das meine ganze Freude ist in Jesus Christus. Amen. Das ist der Glaube, den diese Welt braucht, den wir brauchen. So, und jetzt kommen wir mal noch zur Liebe. Überall steht Liebe drauf. Ich lese überall, wir brauchen mehr Liebe, Liebe ist die Lösung. Mehr Liebe, Liebe, zu jedem Zeitpunkt, mit wem du willst, wann du willst und so oft du willst. Mach einfach. Und es klingt erstmal gut. Und versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, das, was die Welt hier an Liebe verkauft, ist eine Mogelpackung. Weil das, was dahinter steckt an, mach, was du willst, lieb, wen du willst, lieb, wo und wann und wie du willst, dann mich bitte aber auch lassen. Das, was im ganz, ganz Tiefen darunter steckt, ist der Satz leben und leben lassen. Und dieser Satz ist nicht auf Beziehung ausgelegt. Dieser Satz ist auf Distanz ausgelegt. Ich lasse dich leben, dafür lässt du mich auch leben, wie ich will. Egal, ob das gut oder schlecht ist. Du machst dein Ding, ich mach mein Ding und am Ende freuen wir uns gemeinsam und pushen uns hoch. Woohoo! Hör auf dein Herz. Die Bibel hat einen anderen Ansatz von Liebe. Und ich fand es spannend, ich habe in meiner Studienbibel hinten das griechische Wort dazu angeguckt und da steht ein Satz dabei und ich möchte ihn euch kurz vorlesen, ich habe ihn euch mitgebracht und das bringt es für mich so auf den Punkt, was die biblische Liebe ist. Den brauche ich kurz. Ich kann ihn nicht auswendig leider. Ja, sehr gut, danke. Da steht in der Person und Geschichte Jesus, insbesondere in seinem Tod für uns, zeigt sich die Liebe Gottes als wohlwollende Liebe, so und jetzt kommt, die ihr Wohlwollen nicht darin zeigt, dass sie tut, was die geliebte Person verlangt, sondern was diese vom Liebenden braucht. Eine Liebe, die nicht das tut, was die andere Person verlangt, sondern das, was sie braucht. Merkt ihr den Unterschied? Ich mache es mal ein Beispiel, ein bisschen plakativ, ist jetzt zu einfach, aber plakative Beispiele helfen, um was zu beschreiben. Jetzt, also in der Welt würde man jetzt sagen, da sind zwei Kumpels und der eine sagt, oh du, also ich finde meine Liebe in One-Night-Stands, in ständig wechselnden Beziehungen und dann habe ich da die Anerkennung und dann bin ich dort und mir geht's voll gut, das ist mein Way of Life. So, und dann sagt der andere, hey du, mach dein Ding, voll cool, ich liebe polyamore Beziehungen, ich habe zwei oder drei Partner und es ist super gut für mich, aber lass mich bitte auch damit zufrieden und dann feiern beide. Klingt erstmal schön. Und die lassen sich beide so stehen. So, das, was die biblische Liebe ist, ist eine andere. Wenn ein Glaubensbruder und eine Glaubensschwester zu mir kommen würde, vorausgesetzt, sie ist mit Jesus unterwegs, weil sonst hat sie eh noch ein anderes Problem. So, aber wenn jetzt jemand mit Jesus unterwegs ist, und sagt mir, ey, also ich finde meine Liebe und meine Anerkennung in One-Night-Stands, in wechselnden Partnerschaften und ist super gut für mich, dann werde ich nicht leben und leben lassen. Sondern werde ich die biblische Wahrheit drüber stellen und werde sagen, hey, auch wenn du denkst, es gut für dich ist, es ist nicht gut für dich. Die Bibel hat einen guten Rahmen für Sexualität geschaffen. Das ist eine Ehe zwischen Mann und Frau für ein Leben lang und nicht wechselnde Partnerschaften. Und dann werde ich da natürlich nicht immer Applaus dafür bekommen. Jesus hat dafür auch keinen Applaus bekommen. Er hat dafür 3 Nägel gekriegt und die haben wir ans Kreuz gebracht. Jesus hat so weit geliebt, dass die Leute ihn abgelehnt haben für seine Botschaft und ans Kreuz geschlagen haben. Aber er hat gewusst, dass es das Beste ist, was den Leuten passieren kann. Und deswegen ist meine Liebe, ist unsere Liebe, die göttliche Liebe, nicht motiviert, den Leuten nach dem Mund zu reden, sondern ihnen das zu geben und weiterzugeben, was sie wirklich brauchen, was Gott sagt, weil weder die andere Person noch ich weiß, was gut ist. Denn gut ist Gott allein. Er allein weiß es. Und wisst ihr, und in diesem Kampf stehen wir. Da versucht der Teufel zu lügen, zu betrügen, zu verwirren. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es Momente schon in deinem Leben, die du jetzt kennst, wo du sagst, ja, stimmt, da macht der Teufel das mit mir. Da habe ich ein schräges Bild von Frieden, da habe ich ein schräges Bild von Glauben und ich habe ein schräges Bild von Liebe. Keine Ahnung. Und Gott, sprich jetzt in die Herzen. Lass es treffen, Jesus. Du kennst jeden Einzelnen hier. Ich bitte dich, dass du uns aufdeckst, dass du uns überführst mit deinem Heiligen Geist, so wie du es versprochen hast. In diesem Kampf stehen wir. Und das Gute ist aber, im Wissen, dass Jesus schon gesiegt hat, kann ich den angehen. Und Gott gibt mir eine geistliche Waffenrüstung dafür. Er lässt mich nicht alleine. Und ich kann eine Verantwortung annehmen und sagen, ich trete in diesen Kampf, beziehungsweise ich rüste mich dafür. Weil das Spannende ist, das heißt nicht, du musst in den Kampf gehen, der Kampf kommt eh zu dir. Muss dir keine Sorgen machen. Das, was hier steht, ist dann, ich lese es vor, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens. Bei allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Paulus hat hier einen römischen Legionär vor Augen und seine quasi so Kampfausrüstung. Dummerweise habe ich vor 2 Wochen meine letzte römische Kampfausrüstung bei eBay versteigert. Deswegen habe ich euch was anderes mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Und Fabio, bring's mir mal mit. Genau, vielen Dank. Ein Applaus für Fabio. Sehr schön. Genau. So, also es ist jetzt nicht ganz die Ausrüstung eines römischen Legionärs und also sicherlich auch nicht ganz so cool wie die von dem römischen Legionär, aber ich dachte, ich bringe euch trotzdem mal was mit, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Und manchmal werde ich trotzdem noch auf das von diesem Legionär zurückkommen. Also das Erste ist, die Wahrheit als Gürtel anlegen. Ich habe dafür mal so meinen Nierengurt mitgebracht. Genau, diesen Nierengurt zieht man beim Motorradfahren an, damit, wenn die Zugluft kommt, man sich nicht die Nieren entzündet. Das ist nämlich, habe ich mir sagen lassen, sehr schmerzhaft. Das ist mir noch nicht passiert. So, diesen Gürtel anzulegen und die Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Also zum einen, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus ist die Wahrheit. Warum ist Jesus die Wahrheit? Jesus sagt, wer mich anschaut, sieht den Vater, denn der Vater und ich, wir sind eins. An Jesus erkennen wir, wie Gott ist. Und in Gott liegt die Wahrheit. Und in Jesus und an seinen Worten erkennen wir, was biblische Wahrheit ist. Wir können durch Jesus herausfinden, was biblisch-moralische Grundsätze sind, nachdem wir unser Leben gestalten können, wo Wahrheit in unser Leben kommt, beim Thema Frieden, beim Thema Glauben und beim Thema Liebe. Und die anzuziehen. Und das Spannende ist, Mike hat mich darauf hingewiesen in der Vorbereitung der Predigt heute in Münsingen, dass hier die Lenden auch eine Rolle spielen. Er hat mich darauf hingewiesen, Lenden stehen in der Bibel und in der Literatur immer wieder für Lebenskraft und für Sexualität. Vielleicht betont Paulus hier ganz besonders, dass der Teufel angreift bei unserer Sexualität. Bei dem, was wir tun oder bei dem, was wir lassen. Und ermutigt uns hier nochmal, hey, sei da clean. So wie Gott es vorher gesagt hat. Wie gesagt, Ehe, Mann, Frau, ein Leben lang miteinander. Paulus geht weiter und sagt, hey, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. So, haben wir diese Jacke dabei. mal. Ich bin noch angezogen. So. Wenn ich so eine Jacke anhabe, dann kann ich trotzdem hinfallen mit dem Motorrad, aber wenn ich hinfalle, dann verbrenne ich mir zumindest nicht die Arme. Da sind außerdem hier Protektoren drin, hinten noch ein Rückenprotektor. Fallen ist immer noch ungeil, aber es kostet mir nicht meine Arme, reißt mir nichts weg. So. Und das ist auch also quasi so, dass es nicht schmilzt, damit mir das nicht auch in die Haut reingeht, die Kleidung. So. Das, was Paulus hier deutlich macht, diesen Oberkörper, die wichtigen, die lebenswichtigen Organe zu schützen, das Herz zu schützen. Das war bei einem römischen Legionär noch mal klarer, weil die haben quasi so einen Harnisch angehabt, der nicht ganz die Arme mitgenommen hat. Da waren wirklich die wichtigsten Körperpartien geschützt. Das heißt, wenn mal ein Schlag doch durchkommt, rutscht er da ab. Oder ich rutsche über die Straße, wie auch immer. Und was ist diese Gerechtigkeit, die man da anziehen soll? Diese Gerechtigkeit, wissen wir, dass Jesus der Einzige ist, der uns gerecht macht vor Gott. Das heißt, ich habe eine Gerechtigkeit, auch wenn ich falle, in Jesus. Ich darf zu Gott kommen. Jesus schafft wahren Frieden mit Gott. Er gibt mir eine neue Haltung vor Gott. Und weil Jesus meine Gerechtigkeit zu Gott herstellt, darf ich es ihm gleich tun und meine Mitmenschen gerecht behandeln. Das heißt, meinen Ehepartner, das heißt, mein Chef, das heißt, den Staat. Und da gerecht zu leben, ehrlich zu sein, integer zu sein. Und mir hat mal jemand gesagt, Integrität fängt da an, wo keiner hinschaut. Und das sagt Paulus, sollen wir uns anziehen. Das schützt uns in diesem Kampf. Und er geht weiter, er sagt, beschuht die frohe Botschaft. Okay, das könnte jetzt nicht lange dauern. Ihr seht's. Die Schuhe, Füße beschuht, die frohe Botschaft zu verkünden. Ich meine, so Vans funktionieren vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Einfach zur Sicherheit. Und was man jetzt bei diesem Schuh, der ist jetzt zum Motorradfahren natürlich mal, der ist unten dran glatt. Was man wissen muss, bei diesen römischen Legionären waren unten an den Schuhen waren so Nägel dran. Oftmals. Nicht immer, aber oftmals. Ich hätte eigentlich erst Spikes mitbringen müssen. Warum? Wenn der Kampf matschig geworden ist, dann haben die einen sicheren Stand gehabt. Sind nicht weggerutscht. Und Paulus macht hier deutlich, hey, schaut mal, steht auf dem Fundament des Evangeliums des Friedens. Haltet daran fest, dass ihr Frieden mit Gott habt und kämpft darum. Habt die Bereitschaft, dass Menschen diesen Frieden auch erleben. Das ist ein Schutz in dem geistlichen Kampf, dass wir das Evangelium weitergeben. Krass, oder? Wer macht's? Alle, gut. Und dann sagt Paulus hier weiter, schaut mal, bei allem greift den Schild des Glaubens, womit die feurigen Pfeile abgewehrt haben. Motorrad hat jetzt nicht so richtigen Schild. Also ich habe wenig Motorräder mit Schildern in der Hand gesehen. Aber es gibt ja vorne dieses Windschild. Und ich habe mal überlegt, so vergleichbar ist vielleicht die Brille. Warum? Wenn so eine Wespe bei 0 km/h mir ins Gesicht fliegt, habe ich kein Problem. Wenn eine Wespe bei 130 km/h ins Gesicht fliegt und ich keine Brille auf habe, dann tut es weh und es wird zu einem Problem. Und ähnlich ist es eigentlich bei dem, was Paulus hier sagt mit diesen Feuerpfeilen. Weil so ein Schild, das er beschrieben hat, das war so ziemlich groß. Da konnte man sich gut dahinter verstecken. Das heißt, wenn Pfeilhagel kam, war das nicht so ein Riesenproblem, wenn ich das Schild vor mir hatte. Wenn ich das Schild weg hatte, Problem. Woran macht es vielleicht deutlich? Vielleicht ist hier gemeint, wenn es um Glauben geht, ist ja Vertrauen auf Gott. Vielleicht kennt der ein oder andere die Situation, in der man so steckt und denkt, jetzt wäre eine Notlüge gerade richtig gut. Das würde doch alles einfacher machen. Und dann hat es man so versucht, so eine Notlüge zu bringen. Feuriger Angriff des Teufels. Ihr könnt mich treffen, das kann zerstörerisch sein, problematisch. So, wenn ich jetzt meinen Glauben vorhalte und sage, nein, aber ich vertraue auf Gott, auch wenn es sich für mich gerade schwierig anfühlt, vertraue ich, dass Gott gut ist und deswegen rede ich die Wahrheit. Und damit habe ich diesen Pfeil abgewehrt. Diesen Glauben vor sich zu halten. Gott, ich vertraue dir, du bist gut. Koste es mich, was es wolle, ich bleibe an dir fest. Und dann sagt er, den Helm des Heils. Ich setze ihn jetzt nicht auf, warum? Weil wenn ich den aufhab, dann merke ich, dass ich ihn aufhab. Und wer Motorrad fährt ohne Helm, der hat es nicht, nicht unabsichtlich gemacht. Also es gibt schon Leute, die fahren ohne Helm. Aber das ist eine Entscheidung. Also den werde ich nicht vergessen. Und ich werde ihn auch nicht vergessen, wenn er auf dem Kopf ist. Das, was Paulus hier sagt, ist, mach dir der Sache bewusst, nicht, du musst dir das Heil damit noch aufsetzen. Nein, nein, mach dir der Sache bewusst. Du hast diesen Helm auf. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, bist du gerettet. Und wenn du fällst und diesen Helm dir bewusst bist, dann ist nicht so schlimm. Was ist, wenn du doch wieder in eine Versuchung reinfällst, die du schon seit Jahren irgendwie hast und irgendwie gedacht hast, du bist drüber hinweg und auf einmal kommt wieder diese Sucht, diese schlechte Gewohnheit und dann sagt der Teufel dir, du bist doch eh nicht gut genug für Jesus. Du bist doch jetzt gefallen, du hast es nicht verdient. Du kannst jetzt nicht beten, nicht Bibel lesen. Und ich habe dann den Helm des Heils auf, der dann vielleicht eine Schramme abbekommen hat, aber ich kann sagen, aber in Christus ist das vergeben und deswegen kann ich vor dich kommen. Deswegen darf ich vor Jesus kommen. Deswegen bin ich trotzdem gerettet, auch wenn ich falle, weil Jesus drüber steht. Wie genial ist das bitte? Kriege ich da ein Amen oder kriegen wir mal kurz? Ja, genau, in Jesus ist es Heil. Danke, sehr schön. Ja. Und zu guter Letzt, die einzige Angriffswaffe, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Die Bibel geht von sich selbst aus, dass es das Wort Gottes ist. Kennst du dein Schwert? Hast du dein Schwert schon mal ganz angeschaut? Wann hast du dein Schwert das letzte Mal in der Hand gehabt? Wie viel Zeit verbringst du mit deinem Schwert beim Trainieren? Leute, wir haben da so eine Waffe bekommen. Und Jesus zeigt uns, wie sie zu führen ist. Er wird nach seiner Taufe in der Wüste versucht. Und der Teufel kommt zu ihm und erzählt ihm Bibelverse und er versucht ihn dann von Gott wegzubringen. Und Jesus kennt aber das Schwert, weil es sein Wort ist. Und er haut dagegen und sagt, nein, aber Gott ist anders. Ich kenne dieses Schwert. Du kannst es mir nicht in die Brust stechen. Und ich sag's euch, wenn ihr euer Schwert nicht kennt, dann wird der Teufel euch dieses Schwert versuchen, in die Brust zu stechen. Weil der kennt's nämlich und der kann's verdrehen. Leute, lasst uns dieses Schwert nicht daneben liegen oder irgendwo an der Seite stecken, sondern lasst uns mit diesem Schwert trainieren. Nehmt es mit in euren Alltag und lest da drin und lest es ganz. Das ist wichtig. Woher wisst ihr dann, was denn sonst, was ihr glaubt und wofür ihr kämpft und wie ihr kämpfen sollt? Und so gut, so viele machen sie. Aber manchmal muss man halt so ein bisschen mal auch ich mir selbst einen Arschtritt wiedergeben für die schweren Zeiten, wenn dann mal doch die Bibel wieder ein bisschen verstaubt. Hey, lasst uns diese Waffenrüstung anziehen, eine neue Haltung zu nehmen. Ich sag's euch, es wird langsam hier drin schon ziemlich warm. So. Warum sage ich das, dass es mir warm wird? Wisst ihr, ich glaube, diese geistliche Waffenrüstung fühlt sich manchmal nicht ganz bequem an. Wahrheit ist immer nicht ganz bequem. Gerecht zu sein ist nicht immer bequem. Das Evangelium, sich darauf zu stellen und zu verkünden, ist nicht immer bequem. Ich könnte jetzt weitermachen. Aber es schützt. Und es richtet auf, weil so ein Brustpanzer, oder auch selbst bei dem, da hinten, wo der Rückenprotektor drin ist, da kannst du nicht so stehen. Diese Waffenrüstung richtet dich automatisch auf, weil sonst kannst du sie nicht anziehen. Und ich wünsche mir das für dich, ich wünsche mir das für mich, dass wir durch diese Waffenrüstung eine neue Haltung bekommen, auch für diesen geistlichen Kampf, weil wir wissen, Jesus hat schon gesiegt. Und Paulus motiviert uns am Ende dazu und sagt, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir Rede verlieren werde und ich den Mund öffne mit Freimütigkeit, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig reden kann, wie ich reden soll. Paulus sagt hier, hey, mach's auf unterschiedliche Art und Weise sollst du beten, zu jeder Zeit im Willen Gottes, dich dem Geist unterordnen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und für alle Gläubigen. Nicht nur für deine Familie, nicht nur für deine Small Group, für alle Gläubigen. Und Alter, das trifft mich. Weil das mache ich nicht so oft. Paulus sagt, hey, nimmt das gemeinsam an. Ihr seid eine Familie, eine große Familie. Wir hatten es in dieser Serie. Tretet gemeinsam vor Gott und fleht. Und lasst uns füreinander im Gebet eintreten. Dass wir diese Kraft bekommen, diese Macht Gottes, die Auferstehungskraft. Dass wir wirklich mutig sind, diese Rüstung anzulegen und zu benutzen. Und damit festzustehen aneinander. Weil der Teufel ist listig. Aber er ist schon besiegt. Und Paulus sagt dir, hey Leute, betet doch für mich. Und das möchte ich jetzt als persönliches Anliegen vielleicht weitergeben. Ich bin einer der Leiter dieser Gemeinde. Und es gibt noch so viele. Teamleiter, wir haben Bereichsleiter, wir haben das Leitungsteam, Pastoren, Leute, die verschiedene Rollen Verantwortung übernehmen. Und Leute, wir brauchen Gebet. Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, Leuten Jesus näher zu bringen, euch zu helfen, durch diesen Kampf zu gehen. Und Leute, wir schaffen es nicht ohne euch. Wir schaffen es nicht ohne Gebet. Betet für eure Leiter. Und wenn ihr aus einer anderen Gemeinde hierher gekommen seid, betet für die Leiter dort. Aber betet für geistliche Leiter. Wir brauchen es. Wir haben es echt nötig. Auch wir haben diesen geistlichen Kampf. Um Glauben, um Frieden und um Liebe. Und ich möchte uns jetzt gemeinsam segnen mit diesen letzten zwei Versen, die Paulus gesagt hat. Und ich lade dich ein, sitzen zu bleiben oder aufzustehen, wie du dich gerade danach fühlst. Ich möchte das aber zusprechen und für dich beten. Genau, das steht in Epheser 6, Vers 23 und 24. Da steht, und ich spreche es dir zu, Friede den Brüdern und Schwestern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit alle denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit. Und ich möchte dich segnen, dass wenn du Jesus gerade noch nicht liebst, dass du diese Liebe Gottes erlebst und anfangen kannst, zurückzulieben. Und ich möchte dich segnen, wenn du gerade in einem geistlichen Kampf stehst, wenn du gerade gebückt vielleicht bist, wenn der Teufel dich niederknüppeln will, dann möchte ich dich damit segnen, dass diese Ketten gesprengt werden. Ich möchte dich segnen mit echtem Frieden. Ich möchte dich segnen mit echtem Glauben an Gott. Und ich möchte dich segnen mit echter Liebe, die nicht wegschaut, sondern hinschaut und die kämpft für den anderen, den er liebt. Und so möchte ich dich segnen im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.